Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wir sprechen heute über ein Unternehmen mit einer Bruttomarge von über 80%, mit einem Wachstum von über 80%. Und wir sprechen noch dazu von einem Unternehmen, welches es zum halben Preis gibt gegenüber dem November 2025. Gerade weil ich mich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zu Palantir Technologies geäußert habe, möchte ich in dieser Podcast-Folge näher auf dieses Unternehmen eingehen und gerne mein Fazit mit euch teilen, ob ich die Aktie kaufen würde oder nicht. Legen wir los. Das Wachstumspotenzial von Palantir Technologies habe ich in der Vergangenheit unterschätzt. Ich dachte, das Ganze wäre noch viel personalintensiver. Es ist durchaus personalintensiv, also in den Unternehmen ist so ähnlich wie bei einem SAP-Berater. Ja, dann ein Human Being, also ein Mensch notwendig, um Palantir im Unternehmen am Laufen zu halten. Und ich habe gedacht, das würde auf Dauer den Vertrieb nicht unbedingt schwächen, aber in der Umsetzung keineswegs die Margen möglich machen, die hier offenbar durch den Einsatz von KI mittlerweile Realität sind. Und gerade deshalb möchte ich hier auch über Palantir sprechen, weil ich mich in der Vergangenheit ja durchaus kritisch geäußert habe, dass das hier heute Teil der Analyse ist, hängt damit zusammen, dass man Palantir nicht unabhängig von Politik und politischen Entscheidungen betrachten kann. Nun ist es wenig überraschend so, wann immer ich mich in irgendeiner Art und Weise äußere, dann ganz gleich, ob hier im Podcast oder auf YouTube, dann entsteht manchmal das Bild, ich sei irgendwie links. Ich habe so die Befürchtung, und das ist eine echte Befürchtung, dass wann immer man über so etwas wie Klima spricht oder man spricht über gesellschaftliche Veränderung, dass das mittlerweile links ist. Also ich gehöre der Partei der Linken mal eindeutig nicht an. Ich würde mich auch eher als politisch in der Mitte angesiedelt betrachten. Aber trotzdem kümmere ich doch Themen wie Umweltschutz oder Politik. Also wie dem auch sei, darum soll es heute gar nicht gehen. Aber die Kommentare darunter verwundern mich. Das ist in der Regel keine Aufforderung zur Diskussion, zur sachlichen Diskussion bestenfalls, sondern man möchte das alles irgendwie von vornherein framen und dann heißt es eben, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es ist mir ja gerade wichtig, dass ich keinen Moralismus aufkommen lasse und sage, dieses oder jenes Unternehmen, davon kann ich euch nur schärfstens abraten. Ansonsten begeht ihr hier irgendwie einen gesellschaftlichen Fehler? Nee. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Das Einzige, was ich von jedem kritischen Geist mir gegenüber verlange, ist, dass man dann sachlich bleibt in der Argumentation. Und bei vielen entsteht eben eher den Eindruck, sag bitte so lange nichts zu Politik, bis du etwas sagst, was mir gefällt. Und dann sollte ich ja gerade nicht die Klappe halten. Wir sprechen aber auch über Palantir, weil das Unternehmen mittlerweile deutlich günstiger zu haben ist als noch im November 2005. Und ich weiß, einige sind investiert und ich möchte hier die Zahlen beleuchten und gerne ein Fazit abgeben, ob, wenn ich Geldanlage jetzt zu 100% neutral betrachten würde, das heißt also, mir wäre völlig egal, was wer an wen verkauft, ob ich das Unternehmen dann für ein kaufenswertes hielte oder nicht. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, und das entzieht ja schon jeder Argumentation den Boden, ich spreche hier regelmäßig über Gold und Goldaktien. Und wann immer wir über Rohstoffe sprechen, wann immer wir über Goldabbau sprechen, dann ist das eine richtig dreckige Angelegenheit und daran wird die KI auch so schnell nichts ändern. Im Übrigen auch eine, die für diejenigen, die dort unter, das sind Menschen, die da noch zum großen Teil arbeiten. Also insofern werde ich gar nicht erst anfangen, irgendwelche moralischen Regeln aufzulegen. Ein jeder soll in die Aktie, sofern wir über ein legales Geschäft sprechen, und das ist bei Palantir der Fall, in die Aktie investieren, die er möchte. Im besten Fall auch gar nicht erst versuchen, das Ganze politisch einzuordnen, für sich selbst. Man schaut in den Spiegel und sagt, ja, möchte ich kaufen, möchte ich nicht kaufen. Ich werde das nicht verurteilen, aber weil hier nun mal Erichsen drüber steht, werde ich meinen Standpunkt gerne äußern. Gegründet wurde, und damit sind wir schon bei einer schönen Überleitung, denn mindestens mal zwei der fünf Personen, die anderen drei kenne ich ehrlicherweise nicht, weil sie öffentlich nicht so auftreten, sind mir suspekt als Persönlichkeiten und sie sind mir suspekt aufgrund der Aussagen, die sie getätigt haben und nach wie vor tätigen. Die Gründer von Palantir, 2003 war das, Alex Karp, das ist auch heute noch der CEO, spricht, glaube ich, auch, hat in Frankfurt studiert, wie dem auch sei. Ich habe es im Handelsblatt-Artikel gelesen, also der Mann spricht auch ganz gut Deutsch. Peter Thiel, Stephen Cohen, Joe Lonsdale und Nathan Gettings. Die weitere Gründungsgeschichte von, ich glaube, es ist klar, Alex Karp und Peter Thiel sind die beiden Personen, die ich meine, mit deren Aussagen oder an deren Aussagen ich persönlich mich störe. Nicht an jeder, da ist dann nicht immer alles falsch. Aber der Gedanke, das Gesellschaftsbild, was sie vermitteln, ist nicht das, was ich für ein erstrebenswertes für eine Gesellschaft erachte. Wenn wir uns Palantir anschauen, dann beginnen wir logischerweise bei den Zahlen dieses Unternehmens und die sind ziemlich grandios. Was dahinter steht, große Organisationen haben unglaublich viele Daten, mit denen sie umgehen müssen. Das sind oft über viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte gewachsene Systeme. Und diese Daten sind in diesen Systemen verstreut und nicht miteinander verbunden. Und Palantir, etwas vereinfacht formuliert, fügt diese fragmentierten Daten zu einem einzigen großen aktuellen Lagebild zusammen und verdrahtet die Intelligenz direkt in die Arbeitsabläufe. Das Herzstück ist die sogenannte Ontologie, also ein digitales Abbild der realen Objekte und Prozesse einer Organisation, sodass die Software eben nicht nur Zahlen speichert, sondern versteht, was eine Handlung in der realen Welt bedeutet. Und damit wird klar, es ist ein Unternehmen, welches von KI brutal profitiert. Es ist erstaunlich und deswegen glaube ich auch, dass Palantir vor 10 Jahren ein ganz anderes Unternehmen war als heute. Es ist erstaunlich, was da heute möglich ist. Sollte ich sagen an der Stelle, es ist auch ein bisschen erschreckend, was da. Also George Orwell 1984 ist, da sind wir lange dran vorbeigelaufen. Das muss per se jetzt erstmal nicht negativ sein. Der Umsatz teilt sich in zwei Bereiche. Rund 64% sind Regierung und Militär. In dem Wesentlichen, also nahezu, da es ja keine privaten Regierungen und also abgesehen von irgendwelchen Leuten, die sich komische Faden in den Garten stellen und immer sagen, wir sind noch in der Hand der Besatzer. Ich weiß. Müsst ihr mir gar nicht schreiben. Ist ihr völlig egal. Es gibt zumindest meines Wissens wenig private Regierung und Militär. Das eine widerspricht sich selbst, das andere ist nicht erlaubt. Rund 36% der Umsätze kommen aus dem kommerziellen Bereich. Die Produkte heißen Gotham für Verteidigung und Geheimdienste, cooler Name, zweifelsfrei, samt diesem Maven-Ziel-System, das ist Foundry für Unternehmen, Apollo als Infrastruktur und vor allem AIP, das ist also diese KI-Plattform. AIP setzt Sprachmodelle auf die Ontologie auf, also auf das System von Palantir und, ja, wenn man so will, erdet sie damit in den echten Daten einer Organisation. Und das ist der entscheidende Punkt für die KI-Story. Denn diese künstliche Intelligenz nimmt den menschlichen Engpass, der zwangsläufig entsteht, weil wir auch begrenzt sind hinsichtlich unserer Aufnahmefähigkeit, bei der Auswertung weg. Das heißt, da schaut kein Mensch und sagt, diese Daten sind wichtig, diese Daten sind unwichtig. Und damit wird dieses Datenproblem ganz offensichtlich. Denn ein Agent, selbst wenn man den selber jetzt aufsetzen würde, der kann theoretisch auf ganz schlechten und ungeordneten Daten handeln. Und damit handelt er dann falsch. Und genau diesen Fehler, diesen potenziellen Fehler, der verkehrten Interpretation, genau das liefert Palantir mit seinem System. Die Zahlen sind, ich habe schon gesagt, außergewöhnlich. Im ersten Quartal 2026 ist der Umsatz um 85% gewachsen auf $1,63 Milliarden. Das ist das 11. Quartal in Folge mit sich beschleunigendem Wachstum. Netto-Dollar-Bindung lag bei 150%, was bedeutet, dass die bestehenden Kunden allein 50% mehr ausgegeben haben als ein Jahr zuvor, bevor überhaupt ein neuer Kunde dazukommt. Fairerweise, ein Großteil dessen waren Regierungsaufträge, Es sind aber dennoch Aufträge, die zu realen Umsätzen führen. Die operative Marge hat 60% erreicht, die Bruttomarge 88%. Rule of 40 habe ich hier auch schon mal vorgestellt, sagenhaft 145. Cashflow-Marge um die 50%, Bilanz mit 8 Milliarden Dollar Liquidität, kaum Schulden. Das Management hat die Jahresprognose gerade auf 7,65 Milliarden angehoben. Das ist ein Plus von knapp 70%. Und im US-Geschäft ist auch der kommerzielle Umsatz, also nicht Regierung und Militär, um 133% gestiegen. Und das ist einfach das Bild eines Unternehmens, welches ziemlich gut dasteht. Im westlichen Verteidigungsbereich, sind die Informationen, die vorliegen, ist Palantir nahezu konkurrenzlos. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Wiederaufrüstung, also das NATO-Ziel von 5% des Bruttoinlandsprodukts, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nochmal angehoben werden soll, allein das US-Budget fürs Militär von über 1 Billion Dollar, also hier zu sagen, das sind vorübergehende Erfolge von Palantir, es geben die Zahlen einfach nicht her. Das ist alles ziemlich positiv. Was man aber auch sagen muss, und ich versuche das einfach so fair wie möglich darzustellen, die Aktie ist seit Jahresbeginn gefallen. Ich habe es gesagt, wir haben einen Top 3. November 2025, $206. Jetzt sind wir bei $113 vorbörslich. Ich nehme es gerade um 10.47 Uhr am Montag hier auf. Sind wir bei $115, ein bisschen fester. Das heißt also, selbst auf diesem Mehrjahrestief sind wir bei einer Bewertung für das 77-fache des für dieses Jahr erwarteten Gewinns mit einem Price-Earnings-Verhältnis von 1,5. So, das klingt extrem, ist aber für ein Unternehmen mit einer Rule of 40 von 145, das 70% wächst, eine Bruttomarge von 88% hat und dessen Treiber, ob mir das gefällt oder nicht, wahrscheinlich strukturell über mehrere Jahre die gleichen bleiben, dann ist es weniger absurd, als es auf den ersten Moment wirkt. Wenn man sich die Wachstumskurve anschaut, also die zukünftigen Gewinne, dann handelt Palantir nur noch, das war schon sehr viel teurer, auf dem 33-fachen des Gewinns von 2028. Ich hätte jetzt gerade gesagt, das ist das viel, viel weniger. Es sind 99,99% weniger als das KGV von SpaceX. Ist aber SpaceX ist ein anderes Unternehmen und ist natürlich deshalb, weil es noch keinen Gewinn gibt. Also jedes Unternehmen an der Börse ist vergleichsweise günstig mit SpaceX. Das ist also ein Quatschvergleich. Der Analystenkonsens. Man kann anschauen, was sagen denn die zahlreichen Sell-Side-Research-Analysten. Die sagen, Kursziel $200 im Schnitt. Das ist also immerhin auch noch dann so betrachtet ein Aufwärtspotenzial von 85. Einige haben Ziele weit darüber hinaus. Wer also an diese strukturelle Wachstumsstory glaubt, und da braucht es absehbar für viele Jahre einfach die Aufträge von westlichen Militärs, weil das nun mal etwas ist, was dann lokal in dem Sinne, die Chinesen werden nicht Palantir beauftragen. Also wer sagt, das hält noch für viele Jahre an, der kann durchaus in dieses Wachstumsunternehmen investieren. Ich behaupte also an dieser Stelle nicht, dass die Aktie massiv überbewertet ist. Sie ist objektiv leicht überbewertet, aber mehr auch nicht. Und da gibt es einige Aktien, einige KI-Unternehmen, die deutlich höher bewertet sind. Was man allerdings auch betrachten muss, was ich betrachte, was bei mir den Ausschlag gibt, ist die ethische Seite. Palantir steht im Zentrum von Tätigkeiten, die auch in den USA, und es ist nicht momentan nicht so ganz leicht, zu ernsthaften Fragen führen, bei jedem, der sich mit Bürgerrechten beschäftigt. Das Immigration US für die US-Einwanderungsbehörde ist ein System, das Daten von Finanz- und Sozialbehörden zusammenführt, um Menschen zu markieren und damit Abschiebekampagnen zu ermöglichen. Das nutzen wir ja auch in Deutschland, in einigen Hessen, Baden-Württemberg, Bayern nutzt es, glaube ich. Polizei- und Überwachungsarbeit in mehreren europäischen Ländern. Dazu ein britischer Vertrag, der Berichten zufolge Daten über politische Meinung, Weltanschauung und Gesundheit von Bürgern mit einbezieht. Man kann hier also legitime Gegenpositionen einnehmen und Palantir tut das ganz offen. Das heißt, die adressieren, worum es geht. Das Unternehmen arbeitet nach eigener Aussage nur mit Staaten des westlichen Bündnisses und versteht die Verteidigung westlicher Sicherheit als ihre Mission. Und jeder vernünftige Mensch würde hier ja beide Seiten abwägen. Und ich möchte ganz sicherlich niemandem mein Urteil aufzwingen. Und ich möchte an der Stelle auch ganz offen sagen, dass es Grenzpunkte gibt, an denen ich es gibt Orte, an denen ich mich aufhalte im öffentlichen Raum, wo ich mich umdrehe. Selten. Bei uns hier im Norden brauche ich mich nicht umdrehen. Aber ihr wisst alle, ob ihr nun in Berlin oder es spielt keine Rolle, in welcher Stadt. Es gibt Orte, und ihr seid da alle schon mal gewesen, an denen gesagt hat, ich würde mich wohler fühlen, wenn hier Kameras wären, die alles überwachen. Ich verstehe das durchaus. Ich bin in China gewesen, da wird alles im öffentlichen Raum überwacht. Und wenn du in einem fremden Land als fremder Mensch bist und weißt, hier wird alles überwacht, hier kann also jeder Schuft und Schurke ziemlich sicher sein, wenn er dir jetzt was tut, dann geht es ihm an den Kragen. So, und das gibt ein Gefühl der Sicherheit. Diese Abwägung wird man immer treffen müssen. Aber für mich ist die Frage, was ich im Depot halten möchte, ist ja, wenn ich dann ein Unbehagen habe, dann kann ich das nicht einfach beiseite schieben. Schwierigkeiten sind im Übrigen genau deshalb bei Palantir in einigen Bereichen zu sehen, wo man es dann auch erwarten würde. Das heißt, es sind viele Spitzenkräfte freiwillig gegangen, weil sie gesagt haben, dieses Geschäftsmodell kann ich so nicht unterstützen. Der größte niederländische Pensionsfonds, ABP, hat sich von Palantir getrennt. Norwegens Staatsfonds führt Gespräche über Menschenrechtsrisiken und weitere große Investoren haben angekündigt, Ähnliches zu überprüfen, weil sie sagen, es geht eben einen Schritt zu weit. Die Software darf am Ende nicht entscheiden über Gut und Böse, denn wer gut und böse ist, das muss voreingestellt sein in den Kriterien. Und das sind die Kriterien von Palantir. Das sind nicht die Kriterien des Kunden. Palantir kann die Software nicht einfach anpassen, indem sie sagen, ja, wir wissen ja hier, Palantir gibt vor, wer hier, wenn man so will, ist, markiert wird und dementsprechend ein Gefährder, ein Risiko oder was auch immer darstellt. Und Palantir arbeitet hier in einem geschlossenen System. Das heißt, welche Unterschiede Palantir nach Rasse oder Geschlecht, Ethnie, was auch immer macht, das wissen wir nicht. Das entscheidet Palantir und das geht schlicht und einfach nicht, aus meiner Sicht. Ein erheblicher Teil des aktuellen Schwungs hängt, muss man ganz klar sagen, an den aktuellen Prioritäten dieser US-Regierung. Ja, und das kann sich natürlich ändern. Das heißt, Palantir ist eine politische Aktie und deswegen benenne ich es hier auch so. Wenn man sagt, ich bleibe in Palantir investiert, dann muss man davon ausgehen und fairerweise, ich könnte diese Erwartungshaltung derzeit leider unterstützen, dass sich die Zeiten so schnell nicht zurückdrehen werden in eine andere Richtung. Wenn wir uns die Governance anschauen von Palantir selbst, dann ist auch das etwas, was man kritisieren darf und sollte, was auch passiert ist. Nur, und auch darum geht es, das ändert nichts. Denn Palantir hat eine Drei-Klassen-Aktienstruktur, in der die Gründer, und dazu haben sie eine spezielle Aktiengattung geschaffen, genauso wie Elon Musk das gemacht hat, dauerhaft knapp 50% der Stimmrechte halten. Und zwar unabhängig davon, wie viele Anteile sie verkaufen. Das heißt, ihr eigentlicher Anteil bei Palantir könnte auf null sinken und immer noch wären es die Gründer, die alles bestimmen würden. Und das ist nicht übertrieben, denn wir haben auf der Hauptversammlung im Juni haben 65% der externen Aktionäre für eine unabhängige Menschenrechtsfolgenabschätzung gestimmt. Und der Vorstand hat gesagt, machen wir nicht. Und damit war die Sache erledigt. Wer Palantir kauft, akzeptiert also dauerhaft, dass das Urteil und die Werte der Gründer endgültig sind. Und das in einem verteidigungsnahen Geschäft, dass er durchaus gezeigt hat, dass es folgenreiche Entscheidungen trifft. Und ich glaube, dass diese Entscheidungen nicht immer im Interesse der Aktionäre liegen. Dann gibt es, und das ist der letzte Punkt, Es gibt eine Wettbewerbsseite, insbesondere im kommerziellen Bereich. Dort ist Palantir meines Erachtens, und ich gebe zu, dass es hier Menschen gibt, die vielleicht mehr Expertenwissen darüber verfügen, nach meiner Einschätzung zumindest nicht konkurrenzlos. Wenn wir uns anschauen, was die Software von Unternehmen wie Databricks oder Snowflake kann, es gibt einige kleine Startups, die in diesen Bereich gehen, dann ist da nicht diese Vormacht oder dieses Alleinstellungsmerkmal der Palantir-Produkte zu finden. Hat im Übrigen gerade auch ein prominenter Leerverkäufer gesagt und hat gesagt, dass selbst ein KI-Anbieter wie Anthropic die Wettbewerbsposition im kommerziellen Bereich untergraben könnte. Und dass zum Beispiel die Ukraine eine eigene Schlachtfeldsoftware entwickelt hat, die Palantir in einzelne Anwendungen ersetzt. Das ist jetzt kein Beweis dafür, dass man Palantir dafür nicht braucht, aber es ist ein berechtigter Hinweis, dass der Erfolg von Palantir ganz wesentlich von den Ausgaben im Verteidigungssektor abhängig ist. Wo stehe ich also selbst, wenn jemand sagt, ich möchte in dieses Unternehmen investieren, aus den genannten Gründen, dann ist das zu akzeptieren. Da für mich einige Probleme, ethische Probleme mit diesem Unternehmen einhergehen, macht mir die vergleichsweise sportliche Bewertung und insbesondere auch die Governance dieses Unternehmens, macht es mir relativ leicht, auch weiterhin auf ein Investment zu verzichten. Denn ihr wisst ja, am Ende geht es hier darum, Chance-Risiken richtig darzustellen. Aber ob man kauft oder nicht kauft, das möchte ich ja gar nicht beeinflussen. Das steht schon im Disclaimer unten drin. Es kann auch bei einem ethisch sauberen Unternehmen, falls es so etwas gibt. Ja, sowas ist eine Betrachtung, die gar nicht bei jedem Unternehmen sinnvoll ist. Aber das darf man natürlich vornehmen. Auch da kann es sein, dass die Unternehmen, die unter diesem Aspekt besonders kaufenswert sind, besonders gut laufen. Das ist jetzt nun auch nicht der Fall. Also von daher, ich werde auch weiterhin, wenn es nicht notwendig ist, bei den Unternehmen das nicht in den Vordergrund der Analyse stellen. Bei diesem Unternehmen ist es notwendig, weil genau aus dieser Frage heraus auch die Frage beantwortet werden kann oder muss für jeden Investor. Glaube ich, dass die nächsten Jahre so aussehen wie die letzten Jahre oder wird sich hier etwas verändern? Das wird das Geschäft von Palantir ganz maßgeblich beeinflussen. Staatsaufträge. Das war's für heute. Da sind wir einigermaßen gut durchgekommen. Und dann hören wir uns hier an dieser Stelle wieder am Samstag. Macht es gut. Bis dahin. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Euer Lars.